Johannes Evangelium Kapitel 8 ab Vers 2. Da heißt es, früh morgens aber kam er wiederum in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen ein Weib zu ihm, im Ehebruch begriffen, und stellen sie in die Mitte, sagen zu ihm, Lehrer, dieses Weib ist im Ehebruch auf der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat Moses geboten, solche zu steinigen, du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie ihm versuchend, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den Stein, zuerst den Stein auf sie. Und wiederum bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Und als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus und anfangend von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit dem Weibe in der Mitte. Als aber Jesus sich aufrichtete und außer dem Weibe niemand sah, sprach er zu ihr Weib, wo sind jene deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt, sie aber sprach niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, so verurteile auch ich dich nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Soweit Gottes Wort. Es ist schon bezeichnend, wenn wir im Neuen Testament von unserem Herrn Jesus Christus lesen, wie er den Problemen der Menschen sich gegenüber verhielt, wie er den Versuchungen der Schriftgelehrten durch Weisheit Gottes widerstand. In Vers 2 heißt es, er lehrte sie in der Beziehung des Volkes. Eigentlich hätte er können von der menschlichen Seite verdrießlich sein. Denn das, was ihn empfing, was ihn Antwort wurde, war ja in dem Kapitel 7, Vers 52, nichts anderes als Widerspruch erfahren. Es ist überhaupt bezeichnend, dass auch unter den Gläubigen heute viel Widersprüchliches über Gottes teurem Wort gesagt wird. Und wenn wir es untersuchen, müssen wir immer und immer wieder feststellen, dass es vom Grundsatz her an dem Wissen um das Wort Gottes mangelt. Und es ist klar, wo solcher Mangel ist, dort finden wir auch den Widerspruch. Bei Israel und auch heute. Es ist einfach der Fluch der bösen Tat. Wer sich mit dem Worte nicht auseinandersetzt, wird beständig im Mangel gefunden werden. Aber interessant ist, dass der Herr Jesus immer wieder die Freiheit hatte, das Volk, das ihm widersprach, auch zu lehren. Und er hat das in allem Ernst vollzogen. Hier heißt es, er setzte sich. Nun, hier im Tempel, da waren viele. Da waren die Schriftgelehrten, da waren die Pharisäer. Da war so allerhand, was auch in der Tora unterwiesen war. Aber er war der wahrhaftige Lehrer und diese Geschichte ist einfach für uns das Beispiel, das lehrenhafte Beispiel, wie Christus die Dinge der Sünde und der Menschheit gelöst hat. Es ist praktisch ein Vorschatten auf sein herrliches Werk am Kreuz. Wie er auch dort, als er am Kreuz hing, nichts anderes tat, als das, was er hier bewies. Und diese Schriftgelehrten und Pharisäer waren Menschen, die sich selbst nicht erkannten. Sie meinten, sie ständen richtig, aber in den Augen Gottes waren sie weit ab von dem, was der Herr forderte. Sie bringen ein Weib zu ihm, Vers 3, und es ist schon interessant, wenn wir die Geschichte besehen. In Kapitel 8, Vers 1 und 2, da finden wir das Geheimnis Jesu. Der Jesus ging hinauf nach dem Ölberg, nachdem man ihn widersprochen hatte. Jene und frühmorgens ging er schon wieder in den Tempel, um zu lehren. Das war seine Tätigkeit. Er, der den Widerspruch erfuhr. Und in dem Kapitel 7, dem letzten Vers 53, da ist es der Menschengeheimnis, dass sie nicht dem Herrn Jesus folgten, sondern, wie heißt es, ein jeder ging nach seinem Hause. In diesen Jahrhunderten hat sich eigentlich da wenig geändert. Dr. Martin Luther drückt das mit anderen Worten aus, indem er sagt, das Volk steht da und gab. Das ist aber nichts anderes als das, was wir hier lesen. Und dieses Gaffen oder dieses Nachhausegehen und der Wahrheit nicht nachzugehen, ist einfach der Mangel damals wie heute. Und wir finden nun hier die Schriftgelehrten in ihrer beruflichen Tätigkeit. Sie bringen eine Frau, die im Ehebruch begriffen war. Die Bibel Gottes Wort lehrt vom Gesetz her, die Seele, die das sündigt, soll sterben. Damit war offenbar, dass das Gesetz jeden Menschen von uns zum Tode verurteilt. Weil alle Menschen gesündigt haben, gab es niemand, der das Gesetz zu halten vermochte. Das Gesetz verurteilte jeden zum Tode, sowohl die Pharisäer als dieses Weib. Nur einer kam am Ende der Gesetzeszeit, der hielt es. Und von ihm heißt es, nach unserem Gesetz muss er sterben. Der Mensch verurteilte ihn des Todes vom Gesetz her, obwohl an ihm keine Schuld gefunden wurde. Das bezeugte auch der römische Statthalter. Die Israeliten, die Juden hier, sahen es anders. Sie erkannten nicht den Messias und dadurch urteilten sie nach dem Gesetz, wussten aber nicht, dass sie im gleichen Urteil standen wie diese Frau, nur in einer anderen Sünde. Nun, wir wissen auch, was Ehebruch bedeutet. Im Alten Testament, in Sprüche 6, Vers 32, da heißt es, wer Ehebruch treibt, ist unsinnig, ungefähr so. Wir könnten sagen, ist verrückt, dann verstehen wir es vielleicht besser. Das ist das Urteil Gottes, wie Gott die Dinge sieht, wie Gott die Dinge beurteilt. Und so finden sie also jetzt eine Frau und sie bringen sie nicht zum Herrn Jesus, um in ihrem Sinne diese Frau abgeurteilt zu haben. Aber sie berufen sich auf das Gesetz, aber sie bringen sie nach Vers 6, um den Herrn Jesus zu versuchen. Das war ihr ganzes Vermögen, wie Gott sie sah. Und das ist natürlich das Ärgste, was wir da heraus erkennen können. Wir sehen auch ihren ganzen Zustand. Sie nehmen die Frau am Ende von Vers 3 und stellen sie in die Mitte. Das ist der natürliche Mensch, der die Dinge der Sünde der anderen immer begehrt, in die Mitte zu stellen. Das heißt also, der natürliche Mensch, der will den Nächsten verurteilen. Um den Nächsten verurteilt zu wissen, will er sich distanziert sehen, er sei nicht so schlecht. Also weil man selbst nicht so sein möchte, verurteilt man jemand, der nun wie hier diese Frau ertappt worden ist. Nun gut, das war ihre Sache, aber sie taten es, was dem natürlichen Menschen entsprach, nämlich die Dinge der Sünde in die Mitte zu stellen, zum Mittelpunkt zu machen. Wie ganz anders war doch da der Herr Jesus, der nicht gekommen war, die Sünde in den Mittelpunkt zu stellen, deine und meine, sondern der unsere Sünde nahm und ans Kreuz in den Tod ging. Das war ja geradezu das Gegenteil von dem, was sie taten. Und darin liegt eigentlich auch der ganze Mangel dieser Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie erkannten Christus nicht als den Messias. Und weil sie ihn nicht erkannten, behandelten sie ihn als einen gewöhnlichen Menschen, den sie im Kapitel vorher widersprachen. Nun, was ist der Mensch, der Gott widerspricht? Wer ist der Mensch, der Gott zu widersprechen mag? Ich denke da gerade an einen sterblichen Menschen, zwar ein König, zwar der König von Ägypten, der Pharao, der sagt ähnliche Worte. Wer ist Jehova, sagt er, nicht vor dem ich, weil wer ist der schon? Der wusste nicht, dass er das Todesurteil des Jehova schon in den Hosen hatte. Es war nur eine kurze Zeit, da war er mitsamt seinem Ross auf dem Boden des Wassers. Nun, so redet eben der Mensch, der Gott nicht kennt. Er redet in der Vermessenheit des alten Menschen. Und der alte Mensch hat sich schon einmal über Gott erhoben im Garten Eden. Und wir allesamt, wir tragen das Fleisch der ersten Menschen und darum tragen wir auch das Urteil der ersten Menschen über die Sünde, nämlich die Erbsünde, den Tod, von dem wir nicht mehr loskommen. Und wir wissen auch genau, dass wir keine Vergebung haben vor Gott in der Erbsünde. Wir haben keine Vergebung. Gott vergibt uns nur die handelnden, die tätigen Sünden oder auch die Unterlassenen, aber er vergibt uns nicht die Erbsünde. Weil er uns die Erbsünde nicht vergibt, müssen wir leiblich sterben. Das ist ja der Grund. Würde er sie uns vergeben, brauchten wir gar nicht mehr zu sterben. Aber Gott kann sie uns nicht vergeben, weil er geredet hat, weil du gesündigt hast, sollst du sterben. Und Gott bleibt bei seinem Wort und Gott besteht auf sein Wort, welches er geredet hat. Und es ist gut so, dass er auf seinem Wort besteht, denn es wäre bitter gewesen, wenn wir keine Vergebung gehabt hätten in der Beziehung unserer Seele. Und Gott muss auf seinem Wort bestehen, so auch hier bei unserem Herrn Jesus. Er war gekommen und seinen Dienst hatten sie nicht erkannt. Erst müssen wir jetzt wissen, was überhaupt sein Auftrag auf dieser Erde war. Wir schlagen ganz kurz einen Vers in Matthäus 9 auf. Und da finden wir seinen Auftrag, Kapitel 9, Vers 13. Und da sagt er, geht aber hin und lernet, was das ist. Das sagt der Jesus, die sollten erst mal lernen, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also war der Herr Jesus einer, der die Sünder gerufen hat und deshalb war er gekommen. Und die waren gekommen mit der Frau, um die Sünde in den Mittelpunkt zu stellen, um sich zu entlasten. Mich habt ihr noch nicht erwischt und so weiter. Und da waren sie natürlich mächtig und kräftig, diese Schriftgelehrten. Aber genau das ist doch das Ende von alledem. was in der Gesetzeszeit war. Da stand ja die Sünde als das Element vor ihnen, worin sie auch keinerlei Vergebung hatten. Aber der Herr Jesus als das Gesetzesende war gekommen, die Sünder zu rufen. Und weil die Bibel sagt, dass wir allzumal Sünder sind, darum gebührt sich's auch, unsere Stellung, wie Gott uns sieht, anzuerkennen. Und da gibt es keinerlei Ausweichen. Wir sind von Natur aus verlorene Sünder. Gott hat das Urteil des Todes darüber ausgesprochen. Und ich bin froh, dass Gott nicht gesagt hat, ihr sollt, weil ihr gesündigt habt im Garten Eden, sollt ihr sterben nach Leib, Seele und Geist. Da wäre sie aus gewesen. Das hat er eben nicht gesagt. Er hat nur gesagt, weil ihr gesündigt habt, sollt ihr sterben. Und uns ist ja nicht so gewiss wie der leibliche Tod. Auch dann, wenn wir Kinder des Lichts geworden sind durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, ist der leibliche Tod für uns nur Gewinn. Denn in dem Moment, wo wir hier die Augen schließen, da machen wir sie im gleichen Moment wieder auf und erleben die Herrlichkeit des Paradieses, von dem auch das Neue Testament redet. Und das sind Köstlichkeiten. Ich will hier niemand verleiten zu einem Selbstmord. Ich möchte also nicht, dass das missverstanden wird. Das liegt mir sehr fern, im Gegenteil. Aber unsere Zeit liegt in deiner Hand, steht geschrieben, in der Hand Gottes. Und darum wollen wir so lange hier sein, wie es der Herr will. Aber wir haben einen Auftrag und den haben wir hier und nicht im Paradies. Im Paradies genießen wir, aber hier sollen wir arbeiten. Darum legen wir hier Hand an, Zeugnis für Jesus zu sein. Und das wollen wir auch. Warum? Weil unser Herr das will. Er, der Meister, hat uns den Auftrag gegeben. Und das, was wir hier erarbeitet haben für unseren Herrn, werden wir einmal bei ihm in seiner Herrlichkeit als Ewigkeitslohn wiederfinden. Darum sagen wir das Zeugnis von Jesus. Darum tun wir das, was sein Wort lehrt, von ganzem Herzen. Wir wollen es jedenfalls tun, so gut wie wir es hinbringen. Nun ja, jetzt haben sie diese Frau da reingeschleift. Und sie berufen sich in Vers 5 auf das Gesetz und sagen, nach dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Der Jesus kam also, wie man in der modernen Welt heute sagt, mit ihnen in eine Gegenüberstellung, in eine Rede-Gegenüberstellung. Die Moderne sagt heute in eine Kommunikation. Das ist dasselbe. Das ist nur gescheiter ausgedrückt, aber sagt im Grunde nichts anderes. Es ist eine Gegenüberstellung, zu der beide Seiten gefordert sind. Sie fordern den Herrn Jesus auf. Ja, und der Herr Jesus, ich glaube, er ist niemandem eine Frage schuldig geblieben. Aber wir sehen, wenn wir zum Beispiel das Neue Testament untersuchen, wer sich ein bisschen Zeit für den Herrn Jesus nehmen möchte, kann das mal machen. Die Evangelien durchgesehen, wie der Herr, und die Bibelstellen aufgeschrieben, wie der Herr Jesus sich aus den Situationen, in die er durch Menschen gestellt wurde, in der Weisheit Gottes antwortet. Das ist umwerfend. Diese Weisheit Gottes, die aus diesen Situationen spricht, der hat sie mitunter so beschämt, ohne ein böses Wort zu reden. Das ist ja das Schöne. Der hat überhaupt nicht ein böses Wort geredet. Der ist nie ausfällig geworden. Und der hat sie so beschämt, dass geschrieben steht, hinfort wagte sich niemand mehr, ihn zu fragen. Ja, das hat er nicht geantwortet, wenn jemand über das teure Wort Gottes Bescheid wissen wollte, sondern nur, wenn sie ihn versuchten. Sie wollten ihn zu Fall bringen. Und da hat er ihnen mit großer Weisheit geantwortet, dass wir heute noch erstaunt sind und diese seine Weisheit uns zum Vorbild nehmen können. Wir können in allem und sollen auch in allem von unserem Herrn Jesus Christus lernen, wie es getan hat. Nun, wir kommen jetzt dazu. Jetzt wollen wir die Sache mal sehen, wie es weitergeht. Wir lesen am Ende von Vers 6, nachdem sie wollten, den Herrn Jesus zu versuchen, um ihn anzuklagen. Der Herr Jesus hält seinen Mund. Er sagt nichts. Das ist die erste Handlung. Vielleicht lernen wir daraus, Streitigkeiten zu vermeiden. Denn wenn wir einem solchen Geist, der hier Christus verklagen will, mit schärferen Worten entgegengetreten, gibt es Streit. Also redet der Jesus gar nichts. Aber er tut etwas anderes. Er bückt sich und schreibt auf die Erde. Er schreibt auf die Erde. Und dann sind natürlich murrende Leute. Deshalb heißt es in Vers 7, die fuhren fort, ihn zu fragen. Wir wollen jetzt von dir wissen, wir haben dich gefragt, jetzt antworte. Und dann sehen die etwas, die das weit verklagt haben. Die sehen etwas, was der Herr Jesus auf den Boden geschrieben hat. Und dann lesen die, und da gucken die, und da sehen die etwas. Und was hat er auf dem Boden geschrieben? Ihre Namen, die das Weib verklagt haben, die hat er auf dem Boden geschrieben. Deshalb müssen wir müssen im Wort Gottes gut zu Hause sein. Diese Pharisäer waren aber so weit im Alten Testament und wussten Bescheid. Und dann lesen wir mal, was das bedeutet, und da schlagen wir den Propheten Jeremia 17 auf. Und da lesen wir in Jeremia 17 den Vers 13. Und der besagt das, was das bedeutet. Da heißt es in Vers 13, Hoffnung Israels, Jehova, alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. Und die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden. Aha. Denn sie haben den Baum lebendigen Wassers, Yahweh, verlassen. Die sind gekommen, Herr Jesus, sie kamen mit einem Sünder und waren selbst Sünder. Der Herr Jesus aber kam, Sünder zu erretten. Und da kommen sie noch zum Herrn Jesus und wollen es damit versuchen. Jetzt schreibt er, die ersten Leute, die hier geredet haben, deren Namen hat er jetzt auf dem Boden geschrieben. Der Mensch, da hat er geguckt, da hat er den hergeschrieben. Jetzt haben die ihre Namen gesehen. Auf einmal wussten die, oh, der Jeremia. Ich glaube, in Kapitel 17 steht das. Aber die wussten, was das heißt. Und was haben sie gemacht? Sind sie hinten rum, hinter die anderen weg und sind raus. Und das ist der Mensch, der alte Mensch, der Feige, der Feigling, der alte Mensch. Er entzieht sich seiner Verantwortung, wenn er gesündigt hat. Genau das finden wir schon im Anfang der Heiligen Schrift. Als der Adam gesündigt hat, da hat er sich versteckt, lesen wir. Dass Gott rufen muss, Adam, wo bist du? Nun, der hat ihn schon gesehen, wie er sich hinter den Sträuchern verkrochen hat. Das hat er schon gesehen. Aber wir sehen hier einmal, Adam, wo bist du? Wo heraus bist du gefallen? Und auf der anderen Seite musste er sich verkriechen. Warum? Weil er nackt war. Die Sünde macht uns bloß vor Gott. Und so auch hier. Diese Leute waren vor Gott entblößt. Und so sehen wir, wie er nun mit dem Finger auf die Erde schreibt, da kommen die Nächsten schon wieder an. Die Ersten, die ihre Namen gesehen haben, die sind gleich hinten fort. Und dann sehen wir, dass er sich, als er wieder aufgefordert wurde, da richtet sich der Herr Jesus auf und spricht, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Also er sagt nicht, ihr seid genau solche Drecksleute wie die. Das sagt er nicht. Er sagt, in feiner Art, wer von euch keine Sünde hat, der solle mal den ersten Stein auf sie werfen. Ich gucke zu. Aber der Jesus hätte gleich die nächsten Sünden gesagt, wenn er einen Stein hochgehoben hätte. Und dann geht er wieder, Vers 8, bückt sich und schreibt noch einmal auf die Erde. Und das hat etwas zu sagen, dass er zweimal schreibt. Das Schreiben haben wir jetzt schon gehört. War der Ausdruck ihrer Verlorenheit. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren verloren. Aber warum schreibt er denn zweimal? Warum genügt es nicht, dass die Bibel sagt, einmal, das genügt doch schon, wenn sie verloren sind. Aber wir müssen die Bibel Gottes Wort kennen. Wir lesen das auch an anderen Stellen des Neuen Testaments. Da heißt es einmal in Lukas 16, Lukas 15 bei dem verlorenen Sohn. Da haben wir den Vers 24 und den Vers 32. Und da heißt es zweimal, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das war der, der wieder zum Vater zurückgekehrt war. Wir kennen ja diese Geschichte. Und warum schreibt hier zweimal das Wort Gottes durch das Zeugnis dieses Vaters, dass der Sohn zweimal tot war? Er war einmal dem Fleische nach tot und einmal war er dem ewigen Tod verdammt. Und so sieht Gott eigentlich jeden einzelnen Sünder, nämlich in der vollkommenen Verlorenheit, der sich nicht hat retten lassen durch die liebende Hand und die Gnade und die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Zweimal verloren, zweimal schreibt er daher für sie, die dort ihren Namen wiederfanden, war es nichts anderes als eine vollkommene Verlorenheit. Ja, wir haben noch mehr solche Bibelstellen. Wir haben auch in den, ich weiß nicht, vielleicht ist es in Judas, wo es heißt, zweimal erstorben. Ja? Entwurzelt, zweimal erstorben. Das wird an mehreren Stellen des Neuen Testaments erwähnt, dass es einen zweierlei Tod gibt, den leiblich-physischen, und die Bibel redet auch, das ist der erste, und vom zweiten Tod. Darum spricht auch der Herr Jesus im Johannesevangelium, wer an mich glaubt, wird den zweiten Tod nicht schmecken. Also der zweite Tod ist der ewige Tod und das ist das, was der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha für uns hat geschehen lassen, dass er unsere Seele, die nicht sterblich ist, die Seele, die uns mit der Ewigkeit verbindet, die hat er errettet. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt hat, aber doch Schaden nehme an seiner Seele? Das ist das Höchste, was wir haben. Um die müssen wir arg besorgt sein, dass es unserer Seele in Christo recht gut geht. Deshalb lesen wir das Wort Gottes und erforschen es, wo wir können, wie wir es nur können. Und gehen zu unserem Gott und sagen im Gebet ihm alle unsere Anliegen. damit wir von ihm gesegnet werden, dass wir unsere Probleme loswerden, dass wir für Christus da sein können, dass wir Freude im Herzen haben, dass wir Friede im Herzen haben, dass seine Liebe uns täglich trägt. Dafür hat Gott seinen geliebten Sohn in die Welt gesandt. Und deshalb müssen wir aufmerksam sein, wie wir uns verhalten sollen, wie wir uns recht verhalten sollen, damit wir so richtig von unserem Herrn Jesus gesegnet werden in diesen Jahren unseres irdischen Lebens. Diese Jahre sind kurz, aber wir brauchen einfach eine tiefe, herzliche Gemeinschaft mit unserem Gott. Wer das richtig hinbringt, der kommt viel leichter durch das Leben als andere. Und der Herr Jesus will das, dass wir so recht hin zu ihm uns geführt wissen. Er schrieb ihren Namen in die Erde. Und wenn wir zum Beispiel über die Zeit des kommenden Gerichtes lesen, da lesen wir von den Bewohnern der Erde. Alles, was Erden verbunden ist, ist vergänglich. Aus der Perspektive des Wortes Gottes. Der Jesus sagt, die sichtbaren Himmel und Erde wird vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Na gut. Also sehen wir da alles das, was irdisch ist, vergänglich ist. Und deshalb das Erdene, das Irdische, das Zeitliche, das Nichtbleibende. Sogar über den Antichristus heißt es, dass er von der Erde ist. Das heißt vergänglich. Und über Satan heißt es, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen im Propheten. Das zur Erde gefallen oder gefällt, hinuntergestürzt, heißt, er ist in die Vergänglichkeit eingetaucht. Er hat keinen Bestand in der Beziehung der Ewigkeit mehr. Ja, und wir, wenn die Menschen, die verloren sind, mit der Erde verbunden sind, in die Erde eingeschrieben sind, ja, wir können sagen, da müssen wir eben, ich habe noch niemanden gesehen, der gesagt hat, auf dem Friedhof, da müsst ihr meinen Namen in die Erde einkratzen. Ja, wenn beim nächsten Regen wäre das ja weg. Da sorgt man dann schon dafür, dass man einen Grabstein macht. Aber wie lange hält denn ein Grabstein? Mit Sicherheit nicht Ewigkeiten. Der hält schon so viele Jahre. Den könnte man auch wieder mal abschleifen und wieder mal neu machen. Aber irgendwann ist es aus damit. Auch wenn es ein harter Stein ist, er ist auch der Zeitlichkeit unterworfen. So finden wir also nichts in der Materie, das, was uns mit der Ewigkeit verbindet, sondern alles, was materiell ist, ist vergänglich, ist dem Zerbruch bestimmt, ist nicht auf die Dauer. Ja, und wir, was machen wir jetzt, wenn wir uns mit der Ewigkeit verbunden wissen, auch unsere Namen, sagt die Bibel Gottes Wort, sind eingeschrieben. Wir finden solch ein Wort in Lukas 10, Vers 20. Aber nicht auf die Erde eingeschrieben, sondern die Bibel sagt in den Himmel. In den Himmeln, wo wir jetzt noch gar keinen Zugang haben. Dort sind unsere Namen eingeschrieben. Dass wir das gut wissen. Damit steht auch fest, dass wir mit der Ewigkeit verbunden sind durch Christus, unser Herr. Weil allein im Herrn Jesus uns ewiges Leben gegeben werden kann. So freuen wir uns darüber und dafür, dass der Herr Jesus gekommen ist, uns aus der Vergänglichkeit herauszunehmen, um uns zu bestimmen für die endlose Ewigkeit und das in der Herrlichkeit des Himmels. Und damit solche nicht schief laufen, hat er denen versichert, wer so zu Christus kommt, Ihre Namen sind im Himmel angeschrieben. Unsere Namen, die im Himmel angeschrieben sind, betrifft die Gemeinde. Und zwar deshalb, weil unsere Namen im Himmel angeschrieben sein müssen. Wir lesen übrigens auch noch einmal im Hebräerbrief von diesen Namen, Kapitel 12, Vers 23, da geht es wieder um die Gemeinde. Ihr könnt es ja mal den einen Vers lesen, damit wir sehen, dass das, was ich hier sage, auch stimmt.
Nicht, dass jemand sagt, da die Bibelstelle nicht dazu gesagt, dass er auch stimmen wird.
Da wird so Verschiedenes in Vers 22, da heißt, ihr seid gekommen zu den Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den Myriaden von Engeln, dann der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind. Also nur die Erstgeborenen, wie Jakobus sagt, dass auch wir eine gewisse Erstlingsfrucht dem Herrn sind, wir sind im Himmel angeschrieben. Und so weiter, es geht noch weiter. Aber mir ging es hauptsächlich um die Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und das sind wir. Warum sind wir denn im Himmel angeschrieben? Es sind ja auch noch andere Alttestamentler da, die in den nachfolgenden Kategorien aufgeführt werden. Die sind aber nicht in den Himmel angeschrieben, wie wir. Warum? Weil wir die Erben Gottes und Miterben Christi Jesu sind. Und wenn einer eine Erbschaft macht, da wird es hier schon auf dieser Erde auf dem Amtsgericht irgendwie hinterlegt. Da kommt ein Testament. Ja, das ist hier, das ist unser Testament. Und da steht drin, dass wir erbberechtigt sind oben im Himmel. Da steht alles da drin. Und deshalb freuen wir uns, dass wir wissen, wie wir an Christus, dem Herrn, glauben, dass wir nicht allein Rettung haben aus der Vergänglichkeit. Dass wir nicht allein die sind, die nun dem ewigen Gericht entgangen sind, sondern dass wir herrlich gemacht werden durch Christus, unserem Herrn. Und dass wir gleichzeitig die rechtmäßigen Erben der Herrlichkeit des Himmels sind. Das ist den meisten Gläubigen gar nicht so geläufig. Aber das alles sagt uns das Neue Testament. Und das sagt uns deshalb, dass wir uns schon freuen dürfen. Das, was hier ein Mensch auf dieser Erde erben könnte, wenn er die ganze Welt gewöhne, es wäre nichts nützt. Wenn er die Seele einbüßt. Ich würde mit dem Erbe der Herrlichkeit nicht tauschen wollen, wenn ich die ganze Erde angeboten bekäme. Ich wollte sie nicht haben. Ich wollte diesen Sündenkasten nicht besitzen. Ich bin auch froh, dass ich ihn nicht habe. Aber ich bin dankbar, dass mein Name im Himmel angeschrieben ist, dort, wo mein Herr ist, dort, wo die Herrlichkeit ist, dort, wo Gott seine Herrlichkeit uns zum Erbteil werden lässt. Und das rendiert sich tausendmal und millionenmal. Das können wir schon sagen. Ja, da hat er das zweite Mal wieder geschrieben, der Herr Jesus. Und als sie das hörten, was der Herr Jesus gesagt hat, wer den Ersten, wer von euch ohne Sünde ist, der soll mal den ersten Stein auf sie werfen. Da geht einer nach dem anderen raus. Der Herr Jesus hat dann weitergeschrieben. Da waren ja etliche da. Da musste er die ganzen Namen auf dem Boden aufgeschrieben haben. Aber der hat so lange geschrieben, bis der Letzte kam und hat geguckt, ob sein Name da war. Dann ist er verschwunden. Weil sie wussten, sie waren fürs Gericht bestimmt. Und es ist eigentlich schade, dass nicht ein einziger da geblieben ist, der gesagt hat, Meister, Rabbi, sag mal, bin ich verloren? Nicht einer ist da gewesen. Und genauso sorglos sind auch heute die Menschen um uns in diesem christlichen Abendland. Die kümmern sich um einen Dreck, um ihre Ewigkeit, um die Ewigkeit, um ihre Seele. Das ist denen ganz wurscht. Die kümmern sich um tausend Dinge, ja noch mehr. Die kümmern sich um Dinge, auch was ihnen gar nichts angeht. Aber sie kümmern sich nicht um ihre Seele. Und das wird ihnen sehr, sehr hart ankommen, wenn sie einmal vor dem großen Throne Gottes stehen, wovon Gottes Wort Zeugnis gibt. Und wir sind nicht besser als sie, aber das, was wir haben, ist sein Vergebungsblut angenommen durch das herrliche, wunderbare Opfer Jesu am Kreuz. Das ist unser Ausweis. Etwas anderes lässt uns oben nicht in des Himmels Herrlichkeit kommen. Allein nur das herrliche Opferblut Jesu. Das hat uns Zugang verschafft zu alledem, was uns die Bibel verheißen hat. Sie gingen hinaus von den Ältesten bis zu den Letzten, sodass der Herr Jesus mit dem Weib allein gelassen ward. Wo? Hier finden wir wieder ein Wort. Das Wort steht schon bei U. Diese Mitte, die Mitte, wo der Mensch den Nächsten entblößen will, dort steht Jesus als der, der vergibt. Der Mensch wollte dieses Weib verurteilen. Der Herr Jesus, bei dem wahre Vergebung ist, steht nun zum Schluss mit diesem Weib dort in dieser Mitte. Jetzt ist Mittelpunkt der Herr Jesus als der, der vergibt, und das Weib, das Vergebung erlangt. Das war Mittelpunkt. Und interessant, alle anderen waren weg. Die Schuld war nicht mehr dort, wo Christus war. Da war keine Schuld mehr. Ihr war vergeben worden. Also hat sie auch keine Schuld. Aber alle, die Schuld hatten, sind hinausgegangen. Ihr Name auf dem Boden. Vergänglichkeit. Und der Jesus richtet sich dann nochmal auf, weil er niemanden sah als nur noch das Weib. Und deshalb redet er sie nun an und sagt, wo sind sie denn, deine Verkläger, die dich in die Mitte gestellt haben? Wo sind sie denn jetzt? Ohne Streit, ohne Zank, ohne böses Wort. Liebende Worte hat der Herr Jesus geredet. Welch eine Weisheit, die aus seinem Verhalten, ach, wenn wir doch mehr von der Weisheit unseres Herrn hätten. Wenn doch die Welt uns erkennen möchte, als solche, die Frieden stiften, ist das nicht hier der wahrhaftige Friedensstifter? Und er fragt, hat dich niemand verurteilt? Herr Jesus wusste das doch. Aber er fragt sie. Das, worauf es jetzt ankommt, um eine Verurteilung, sie sollte in Christus erkennen, dass er der ist, der alle Verurteiler von uns abhält. Sie sagt, niemand da. Niemand hat mich verurteilt. Und er sagt, dann verurteile auch ich dich nicht. Aber er gibt ihr einen wichtigen Lebenshinweis mit auf den Lebensweg. Er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Dass sie in die Hände des lebendigen Gottes gefallen war, in die Hände Jesu, sollte ihr Anlass sein, die Sünde zu hassen. Und dafür ist nun diese Geschichte ein beredtes Beispiel dafür. David in seiner Sünde bat Gott, dass Gott urteilen möchte, nur eines nicht, lass mich nicht in die Hände von Menschen fallen. Und so haben wir die große Gnade, dass wir heute noch die Zeit der Liebe Gottes empfangen, dass wir in der Zeit der Liebe Gottes leben dürfen, dass wir nicht in die grausamen Hände der Menschen, sondern in die liebende Hände unseres Gottes kommen dürfen. Und dafür preisen wir Gott, der seinen geliebten Sohn gesandt hat, als Sühnung für unsere Sünden. Amen.